Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen können. Daran glaube ich fest. Ich vertraue darauf, dass das so ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns darauf jetzt innerlich auch einlassen können, dass du dies wundervoll bringst, wenn du es nicht schon getan hast, zu uns zu reden durch irgendwas, was hier gesagt, gesungen wird. Das kannst du umwandeln in ein direktes Reden von dir. Öffne uns unsere Herzen dafür, dass du was zu sagen hast. Amen. In der Vergangenheit wird ja vieles schöner. Also in meiner Erinnerung war ich viel besser im Fußball, als ich wirklich war, glaube ich. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich, als ich noch in Lauenburg an der Elbe gewohnt habe, dass ich dann nur in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Das kann ich mir eigentlich fast nicht erklären. Aber es war so. Und irgendwann hatten wir da ein Spiel, das weiß ich noch. Ich durfte im Mittelfeld spielen und da haben wir einen Spieler bekommen, geliehen von der ersten Mannschaft. Und nicht irgendjemand, sondern einen der Besten. Ich weiß nicht mehr, warum das so war, aber es war so. Das Spiel begann und die andere Mannschaft hatte Anstoß. Und ich stand also auch im Mittelfeld. Für Leute, die nie Fußball spielen, ist man beim Anschluss meistens auch ziemlich weit vorne. Aber der Leihspieler aus der Erstmannschaft, der ist Stürmer gewesen. Ich glaube nicht, dass der noch spielt. Und die haben Anschluss und er läuft los. Also er war erschrocken, vermute ich, dass unser Gegenspieler also gleich mit einem Vollsprint auf ihm zulief, nahm er den Ball weg, lief mit dem Ball weiter, spielte noch zwei Ausschüsse, Tor. Da waren schätzungsweise 10 Sekunden vorbei. Wir führten 1-0. Von uns hatte noch niemand unsere Hälfte verlassen. Wir waren alle noch in unserer Hälfte. Da dachte ich, okay, das ist der Unterschied. Deshalb spielen wir hier und er da, dachte ich so. Gut, die Szene wiederholte sich. Also, die hatte Anstoß. Eine Minute später spielen den Ball und unser Mann, unser Leihspieler, schoss wieder vor, aber diesmal haben sie besser aufgepasst und er spielte sofort den Ball weg, aus Angst, glaube ich, und wurde aber sowas von, so wie gestern, HSV-Spieler, den auch mit Rot. Nee, also er hat nur Gelb bekommen, also gelbe Karte, das Spiel ging weiter und nach 2 Minuten ist er vom Platz geflogen. Da hat er im Prinzip alles, was man so erleben kann, gehabt, nach 2 Minuten. Tor geschossen, gelbe Karte, rote Karte. Ja, ich glaube, wir haben trotzdem, aber ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben, aber das ist mir so haften geblieben und da muss ich dran denken, als ich den Text so vorbereitet habe, so ein Mr. 100.000 Volt, der konnte nur auf Anschlag, der war nur auf Anschlag und Vollgas und dieser Gedanke, dieser enormen Kraft, dieser Ausbreitung, das kann man bekommen, wenn man in der Apostelgeschichte liest. Tatsächlich, in der Bibel geht das auch. Also jetzt ohne Fußball, aber sonst fast alles da. Nachdem sich das Christentum also am Anfang in Jerusalem ausgebreitet hat, ging das immer weiter. Es zog immer größere Kreise und letztes Mal bei dieser Serie, also jetzt 14 Tage her, habe ich darüber gesprochen, wie es nach Afrika weiterging. Diese gute Nachricht von Jesus, dass Gott die Menschen liebt. Und dann werden wir heute Zeugen einer unglaublichen Umkehr, einer Kehrtwende, eines göttlichen Schachzuges und auch noch eines sehr, sehr, sehr mutigen Mannes. Wir hören uns den Text mal an, den Matthias extra handschriftlich abgeschrieben hat. Ich bin so beeindruckt davon.
Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 9. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Luther übersetzt an der Stelle, er schnaubte mit Drohen und Morden. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe, mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber nichts. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts.
Dankeschön. Eine unglaubliche Umkehr von Saulus zu Paulus. Also wenn man so groß geworden ist wie ich, dann hat man bei so einer Geschichte sofort Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, ob die aus irgendeiner Kinderbibel stammen oder aus dem Kindergottesdienst, den ich besucht habe. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt etwas zu Paulus sagen soll. Paulus ist die Lichtgestalt des Neuen Testaments, abgesehen natürlich von Jesus. Und Bibellesende, die kennen ihn natürlich. Laut Aussage der Bibel hat er ungefähr die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Briefe, die er an neu gegründete Gemeinden geschrieben hat, die uns heute überliefert sind und uns natürlich auch viel zu sagen haben. Er gilt als der erste und größte, vielleicht bis heute größte Missionar, der für die Verbreitung der guten Nachricht von Gottes Liebe zuständig ist. Er reiste herum in Südosteuropa. Und überall lernen die Menschen Jesus kennen und lieben. Und trotzdem glaube ich, es lohnt sich, ein bisschen genauer hinzuschauen. Vielleicht mit einem etwas anderen Blick heute. Habt ihr noch diesen Typen, von dem ich euch berichtet habe am Anfang? Ja? So ein Typ war Paulus. Genau so ein Typ. Immer Vollgas, so ein 100.000 Volt Mann. Radikal in seinem Denken. Radikal in seinem Handeln. Der konnte nichts halt machen. Der konnte gar nichts nur ein bisschen machen. Im Studium war er einer der Besten, wird uns später überliefert. Im Verfolgen von Christen war er die Nummer 1. Er war berühmt, berüchtigt. Du hast es gerade gesagt, ich hatte es mir auch nochmal aufgeschrieben. Im Vers 1, er drohte und schnaubte. Er war wild entschlossen. Dieses Schnauben, das Wort, das da steht, das meint eigentlich so ein Schnauben von so Tieren, wenn die vielleicht Wildschweine oder so. Also das steht da, so war der. Der wollte wirklich, so wie mein Mitspieler damals. Und er selbst schreibt übrigens in einem Brief, den er dann an die Gemeinde in Philippa geschrieben hat, schreibt er ein bisschen so einen Rückblick auf sich selbst. Da ist er dann schon Christ geworden und sehr großer Missionar geworden. Und dann schreibt er mal so einen Rückblick. Wir sind stolz, dass wir zu Jesus Christus gehören. Irdische Vorzüge spielen uns bei uns dabei keine Rolle. Obwohl ich mich selbst durchaus auf solche irdischen Vorzüge berufen könnte. Wenn sich also irgendjemand auf seine irdischen Vorzüge berufen will, ich hätte jedenfalls mehr Grund dazu als andere. Ich wurde am 8. Tag beschnitten, in Klammern, wie das damals üblich war, wie sich das gehörte. Ich gehöre zum Volk Israel und zwar zum Stamm Benjamin, nicht irgendein Stamm, sondern der wichtige Stamm. Ich bin ein Hebräer und ich stamme sogar von Hebräer an ab. Meine Abstammungsliste ist perfekt. In Bezug auf das Gesetz war ich ein Pharisäer, das waren die Top-Gelehrten aus dem jüdischen Denken. Und über meinen Einsatz lässt sich sagen, ich verfolgte die Gemeinde und was meine Treue über dem Gesetz betrifft, daran gab es nichts auszusetzen. Der war überall top. Der hat alles sehr, sehr gut gemacht. Saulus gab Gas. Was der gemacht hat, das hat er richtig gemacht. Vor seinem Aha-Erlebnis auf dieser Straße in Damaskus, übrigens nicht Israel, sondern Syrien, aber das nur am Rand, das kann ja passieren. Also das ist, Entschuldigung. Vor diesem Erlebnis und hinterher macht er es genauso, genau dasselbe wieder. Er war hochgebildet und auch vor diesem Erlebnis absolut davon überzeugt, dass er das tut, was Gott will. Das war ja vorher nicht so ein Antichrist, sondern er wollte da, Antigläubiger. Der wollte das tun, was Gott will. Und das hat er versucht auch in die Tat umzusetzen. Und zwar ziemlich dramatisch und konsequent. Er betete allerdings nicht nur Gott an, sondern durch das, was er tat, betete er eigentlich auch das Gesetz an. Für ihn stand das Gesetz so hoch, dass man schon fast denken muss, er steht eigentlich sogar über den Menschen. Und vielleicht, Und bevor man das jetzt belächelt, muss man sich selbst auch ein bisschen hinterfragen, vielleicht stand dieses Gesetz sogar über Gott für ihn. Das Mittel wurde zum Zweck. Er lief los. Ne? Dieses Bild habt ihr vor Augen? Boah. Und hatte Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Christen, die mit ihm zu tun hatten und von ihm hörten, Angst hatten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass seine Leute ein bisschen Angst vor ihm hatten. Also ich hatte damals auch vor meinem eigenen Mitspieler Angst. Ich dachte, ich will dem nicht in die Quere kommen. Und wie viel mehr muss das denen vielleicht auch so gegangen sein? Aber Saulus ließ sich herausreißen, also ziemlich dramatisch herausreißen. Und seine Blindheit, mit der er belegt wurde, von der wir gehört haben, die ist fast so ein bisschen so ein Spiegelbild für sein Herz. Seine Verbissenheit war so groß, dass er nicht nach links und rechts gucken konnte. Der ließ sich wahrscheinlich durch nichts irgendwie beeinflussen, sondern hatte ganz klar die Überzeugung, das, was ich tue, ist ganz richtig und da pfuscht mir keiner rein. Dieser Text, der seines Rückblicks, geht noch ein bisschen weiter. Da sagt er aber alles, und ich lese das jetzt so vor, wie das Original in der Bibel steht an einer Stelle. Nicht, dass ihr hinterher sagt, ich hätte hier eine Gossensprache, das ist Original. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil, und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts anderes als Scheiße. Steht da. Code kann man noch übersetzen. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Dass diese ganzen Sachen, auf die er sich so beruft, wo er sagen könnte, boah, ich bin hier was, ne? Ich hatte früher bei mir in der Klasse so zwei Typen, die hatten so Aufnäher, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich dachte immer, da kannst du doch nichts für. Wie bescheuert. Und er hatte so ganz viele Aufnäher. Ich bin hier der Beste in. Er konnte sich alles. Und tatsächlich konnte der auch manche Sachen, die er geleistet hatte, auch so auf sich zeigen und sagen: Jawohl, das habe ich auch gemacht. Das muss doch für Gott eine Bedeutung haben, dass ich so ein Wahnsinnstyp bin. Und dann sagt er, das ist alles Dreck, Kot. Das ist nichts wert im Vergleich zu dem, was Jesus mir bietet. Das alles Mist. Das ist der Punkt, wo ich mich das erste Mal so, gut. Meine Abstammung, gut, da kann ich mir jetzt nicht so viel darauf einbilden, aber Mann, ich mache ja auch schon einiges, ne? Also, gestern Großputztag, ich war auch dabei, ne? Hab wieder so einen Streifen hier bekommen. Ist alles nichts wert bei Christus. Nichts ist was wert, worauf ich meine, boah, darauf kann ich mir auch was einbilden. Sobald das passiert, steht das in Konkurrenz zu meinem Verhältnis mit Gott. Mein zweiter Punkt, ich habe heute, Tobias, 4 Punkte. Ja. Überraschung vor. Gut, 4 Punkte und nicht 3. Also mein zweiter Punkt heißt, ein göttlicher Schachzug. Der Lukas, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, im Zuge dieser Serie, war ein sehr detailverliebter Berichtschreiber. Er war Augenzeuge von dem, was Jesus getan hat. Er war von Anfang an dabei. Der hat das alles selbst miterlebt. Und jetzt versucht er, das in Worte zu fassen und den Menschen so weiterzubringen, was danach passiert ist, mit den ersten Christen, die ersten Gemeinden, was da passiert ist. Die Apostelgeschichte ist so ein ganz authentischer Bericht dessen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es ein authentischer Bericht ist. Er schreibt auch die Dinge auf, die nicht so gut laufen. Er berichtet von dem großen Wirken, von den Wundern, aber er berichtet auch von den Problemen, von der Verfolgung, die Gemeinde erleiden muss. Ich habe das mal gelesen, als es noch die UdSSR gab, da war es den Christen verboten, sich öffentlich zu versammeln. Da war es ihnen verboten, Gottesdienste in der Öffentlichkeit zu feiern und tatsächlich mussten sie damit rechnen, auch bei Hausrazzien, so wie Paulus das übrigens auch damals und Saulus auch gemacht hat, gefangen genommen zu werden, in irgendwelche Arbeitslager gesteckt zu werden oder was weiß ich alles noch. Sie hatten wirklich mit Einschränkungen zu kämpfen. Sie mussten damit rechnen, dass sie aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Praxis in ihrem Glauben irgendwie Einschränkungen erleben, und zwar massive. Und das Verrückte ist, dass in dieser Einschränkungsphase, in dieser Verfolgungsphase, in dieser Bedrückung, Unterdrückung, die Gemeinde der Christen gewachsen ist. Und zwar ziemlich stark. Ähnliches erleben wir im Moment noch in China. Es gibt kein Land der Welt, in dem sich die Christenheit so stark ausbreitet wie in China, wo es verboten ist. Außerhalb der organisierten, staatlichen, christlichen Kirche, die es auch gibt. Wie kann das sein? Als die UdSSR zusammenbrach, es eine Religionsfreiheit gab, hörte das Wachstum auf und ging sogar zurück. Was ist passiert? Wie kann das sein? Irgendwie scheint diese Bedrückung, die Einschränkung, auch etwas Positives zu haben. Es führt uns an den Kern dessen, weshalb wir glauben. Es führt uns dahin zu sagen, was ist eigentlich unsere Existenzberechtigung? Wir kommen zu dem Kern zurück. Da gibt es nicht mehr die, oh, sollen wir jetzt dies machen oder das, Hände heben, Hände runter, alte, neue. Das spielt keine Rolle. Es geht um den Kern. Und das, dieses Licht, das begeistert andere. Und so breitet sich das aus. Das ist meine Theorie. Im Kleinen kennen wir das vielleicht auch, wenn wir uns überlegen, dass in unserem Leben Dinge passieren. Krankheiten oder andere Einschränkungen oder Unfälle oder irgendein anderes Leid oder Krisen, dass dann wir auf das zurück, was ist denn mit meinem Glauben? Hält er oder hält er nicht? Kann ich mich darauf verlassen oder kann ich es nicht? Not lehrt beten, haben wir vielleicht schon mal gehört. Dann bleibt nichts anderes und dann kommen wir zurück zu dem. In dem Lukas-Bericht wird aber auch noch nicht nur ein authentischer Bericht geliefert, sondern er liefert uns auch einen Einblick in Gottes Denken und Handeln. Der Plan Gottes mit den Menschen wird sichtbar. Und wenn man sich das Ganze so durchliest, dann ist es tatsächlich so, dass man sieht, Gott wünscht sich nichts lieber, und das wäre wie so eine große Überschrift über die Apostelgeschichte, nichts lieber als Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Er wünscht sich, dass die Menschen sich ihm zuwenden. Und wenn sie auf einem anderen Weg sind, sich umkehren, einen U-Turn machen, also einmal komplett um 180 Grad drehen und sich Gott zuwenden. Hier zum Beispiel könnte ich mich zuwenden dem Kreuz. Das wäre so ein U-Turn, wenn man das damit vergleichen kann. Das ist die große Überschrift. Er wusste genau, wie diese gute Nachricht von der Errettung irgendwie am besten verbreitet werden können. Das ist natürlich eine besondere Situation. Das Christentum wie heute, das gab es ja noch nicht. Und die Leute mussten es erstmal kennenlernen, es musste erstmal heraus. Und später sagt Gott direkt zu der zweiten Hauptgestalt, zu der ich nachher noch ein paar Takte sagen möchte, gerade ihn, den Saulus Christenverfolger, habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Gott konnte einen Typen wie Saulus gebrauchen. Er brauchte einen Saulus, so ein 100.000-Volt-Männchen, das immer Gas gibt, der sich nicht so schnell entmutigen ließ, der andere überzeugen konnte, der gebildet war, der auch ein bisschen anstrengend war. Natürlich hatten die ersten Christen ein mulmiges Gefühl. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass da plötzlich der mitten in der Versammlung sitzt, der vorher diese Versammlung ausrotten wollte. Unsicherheit. Aber wir lesen später auch im Kapitel 9, Vers 27, als er nach Jerusalem kam, da berichtete Barnabas den anderen von der Unerschrockenheit, mit der Saulus seinen christlichen Glauben überall erzählte. Der Saulus, der dann irgendwann sich Gott zuwendet, der stiftet überall nur Unsicherheit. Bei seinen alten Leuten, den Pharisäern, die wissen überhaupt nichts mehr mit ihm anzufangen und wollen ihn umbringen. Die neuen, seine neue Community, die rettet ihn davor, ist aber mindestens genauso unsicher, weil sie nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Kann man ihm vertrauen? Ist das nur ein Trick? Ist das ein Doppelagent oder was passiert da? Das ist nicht ganz klar. Also diese Unsicherheit ist wirklich zum Greifen und das ist schon verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das so habt in eurem Bekanntenkreis. Also mir fallen sofort Menschen ein, von denen würde ich sagen, also das wären die Letzten, die irgendwann mal sagen würden, jawohl, ich glaube an Jesus. Das kann ich mir bei manchen Leuten nicht so richtig vorstellen. Weil die da irgendwie, denke ich, keinen Zugang zu haben. Ich glaube, Saulus war auch so einer. Da hätten sich alle anderen irgendjemand anderes vorstellen können, aber nicht, dass Saulus irgendwann mal von gegen Christus zu mit Christus sich verwandeln würde. Gott hatte einen Plan. Er wollte die gute Nachricht in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, das waren so die umliegenden Kreise, und in der ganzen Welt verbreiten. Das war der Plan von Gott. Und er hatte Afrika, letztes Mal haben wir schon gesprochen mit diesem äthiopischen Finanzminister, und jetzt war aber noch diese ganze, wir kennen das vielleicht aus der Schule mit dem Rom und Griechenland, das war die Mitte der Welt damals, die musste auch erreicht werden. Von da aus ging es dann noch weiter hinaus und dafür brauchte Gott Saulus. Genau dafür, das war sein Plan. Mein dritter Punkt, ein mutiger Mann, ein sehr, sehr, sehr mutiger Mann, Hananias. Das ist die zweite Hauptfigur und das ist ein super Dialog. Also wenn ihr heute noch ein paar Minuten, 5 Minuten Zeit habt, dann lest doch mal Apostelgeschichte 9. Das ist wirklich schön. In einer Vision, also jetzt war das, was wir gerade schon gehört haben, ist schon passiert. Der Saulus ist blind, sitzt in der Wohnung und wartet. Jetzt kommt ein zweiter Handlungsstrang. Hananias, ein Christ, hat eine Vision. Er sieht Gott. Und Gott redet zu ihm. Hananias! Das wird mir schon reichen. Also nicht Hananias in dem Fall. Also wenn ich so mit Namen angesprochen werden würde. Gott redet mit mir. Halleluja. Yes. Ja, Herr. Steht da nur. Und ich würde denken, ja, Herr. Ich bin dein Knecht. Du redest mit mir. Ich tue alles, was du willst. So könnte ich mir das vorstellen. Und dann sagt er zu ihm, geh zu der geraden Straße. Die gibt es heute übrigens noch, vor Damaskus in Syrien. Befahl ihm der Herr. Und dann, Hananias, geh in das Haus des Judas und frag nach einem gewissen Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ich glaube, in dem Moment ist für den Hananias die Welt so ein bisschen wieder in Stillstand gekommen. Vorher ging ja alles so, boah, Gott redet mit mir. Und im Moment, ich glaube, ich bilde mir das nur ein. Gott kann nicht zu mir reden. Wer bin ich denn schon? Ich bin nur Hananias. Ich kenne Saulus von Tarsus. Das müsstest du mir nicht erklären, wer das ist, Gott. Da hast du einen Fehler gemacht, tut mir leid. Ich werde nicht zu diesem Oberchristenverfolger gehen. Können wir uns da reindenken, wie abgefahren das ist? Ich hab kein Beispiel gefunden. Ich hatte erst überlegt, aber ich will nicht mehr so viel vom Fußball. Ja, geh du zum Bayern-Fanclub oder so. Aber das, ich dachte, nach gestern wollte ich auch dazu nichts mehr sagen. Wie verrückt das ist. Auf der einen Seite die Freude, dass Gott redet und dann soll er etwas tun, was ungefähr das Letzte ist von dem, was er sich gewünscht hat. Geh trotzdem, sagt Gott dann. Er bringt diesen Einwand, ja Gott, der ist nicht nett zu den Christen, zu deinen Leuten. Geh trotzdem, mit ihm will ich meinen Namen in der ganzen Welt bekannt machen. Geh trotzdem, mehr nicht. Und dann liest man so ganz schlicht, da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Was muss das für einen Mut gekostet haben, da reinzukommen? Was für ein Mut, da hinzugeben. Ey, vielleicht ist in 5 Minuten mein Leben vorbei. Vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Vielleicht kann ich dem doch nicht so vertrauen. Ich glaube, man weiß ganz wenig über Hananias. 3-mal wird diese Begebenheit in der Apostelgeschichte überliefert. Hier in diesem Kapitel 22, ich glaube 26 oder so. Aber ich glaube, so wie ich das hier so rauslese, war das eher so ein ruhiger, so ein besonderer Typ. Also ungefähr das Gegenteil vom Saulus. Der hat sich das erstmal überlegt. Der hat erstmal gedacht, Vorsicht. Und dann war er aber auch vertrauensvoll mutig. Ganz ehrlich, ist das auch ein U-Turn, so eine Kehrtwende. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber wenn ich so ein Gefühl habe, Aufträge Gottes, die mir nicht passen, ich muss jetzt erstmal in mich gehen und ich mache lieber ein bisschen Anbetungszeit und so. Da fühle ich mich sicher. Dann setze ich mich in meinen bequemen Sessel und freue mich darüber. Aber Hananias lässt diesen inneren U-Turn zu. Sag, okay, ich verlasse mich auf dich jetzt, Gott. Ich verlasse mich darauf, auch wenn sich alles in ihm sträubt. Mein 4. und letzter Punkt, wir. Punkt, fertig, wir. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ist euch das aufgefallen beim Lesen? Der Saul hat ja gar nicht Jesus verfolgt. Der hat er ja gar nicht gemacht. Der Saulus, das bedeutet übrigens der Große, Paulus der Kleine, nur so am Rande. Warum verfolgst du mich? Also erstmal kann man sagen, der kannte ihn, der spricht ihn mit Namen an, das ist wichtig. Er kennt jeden Namen, er spricht ihn direkt an. Und er wusste, das ist der Christenverfolger. Er hat sie aufgespürt. Er war bei Hinrichtungen dabei und hat dem zugestimmt. Er hat die Christen verfolgt und Christus sagt, warum verfolgst du mich? Sie sind ich. Christinnen und Christen sind Christus. Mir wird manchmal eine gewisse Dünnhäutigkeit nachgesagt, wenn es um die Gemeinde geht. Das hat genau damit zu tun. Als Gemeinde sind wir, wie auch als einzelne Gläubige, aber noch mehr in der Gemeinschaft, sind wir Jesus. Wir stellen Christus hier auf der Erde dar, als Gläubige. Und bis heute ist es Gottes Motivation für sein Handeln und Reden, Menschen in seine Gemeinschaft zu rufen. Und das möchte er gerne tun mit Menschen, die schon an ihn glauben. Mit diesen Besonderheiten, mit diesen Persönlichkeiten, mit dem, was sie mitbringen. Gibt es immer einen richtigen Platz. Wir haben das gehört, die Gebetstage, hier geht es um die Geschenke, um Gaben, die Gott schenkt. Und interessanterweise, immer wenn man in der Bibel davon liest, dann steht da, diese Gaben sind für euch und dann zum Nutzen der Gemeinde. Die sind nicht losgelöst irgendwo für deinen Nutzen, damit du Spaß dran hast, das auch zum Nutzen der Gemeinde. Er konnte den Saulus Paulus so gut gebrauchen, weil das einer war, der Gas gegeben hat. Aber er brauchte ganz genauso den Hananias, weil das ein vorsichtiger Mann war. Und dann, wenn er was entschieden hat, dann war er aber auch nicht aufzuhalten. Dann war das jemand, der aus seiner Überzeugung konsequent und mutig und ruhig gehandelt hat. Wissen wir, was unsere Gabe, unsere Aufgabe ist, unser Platz? Wenn nicht, dann lade ich euch nochmal zu den Gebetstagen ein. Die sollen dabei helfen. Mal gucken. In einer anderen Predigt, also nicht von mir, sondern ich habe eine Predigt gehört, da hat jemand gesagt, also deine Leidensgrenze, wie viel du bereit bist zu leiden für dein Glauben. Und heute geht das weniger um Schmerzen, sondern mehr um Zeit. Vielleicht Einsatz. Unsere Leidensgrenze ist auch unsere Wachstumsgrenze. Wie unser Glauben, unser Vertrauen wächst, hat auch damit zu tun, wie hoch unsere Leidensgrenze ist. Ob das richtig ist oder nicht, muss ich noch weiter darüber nachdenken, aber es ist mir nachgegangen und ich denke, ein Fünkchen Wahrheit ist auf jeden Fall dabei. Als Gott Hananias von Saul berichtet und Gott Paulus zeigen werde, wie viel er für ihn leiden werde, da war er auch bereit dazu. Das, in diesem Text taucht das auf, ich werde dem Paulus zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Und Paulus hat sich darauf eingelassen und ist im Vertrauen zu Gott gewachsen. Man kann von beiden Seiten rangehen. Warum wächst mein Glaube nicht? Das höre ich häufig in Gesprächen. Warum ist es so mau, so langweilig? Auf jeden Fall nicht mehr so, wie es mal war. Bin ich bereit, da etwas in Kauf zu nehmen für? Zu investieren? Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, welche Leiden ertrage ich eigentlich für meinen Glauben? Ich will jetzt nicht so ein Leidensbild des Glaubens darstellen. Für mich ist das vor allem Freude zu glauben, dass ich zu Jesus gehören darf. Das, was du vorhin zum Geburtstagskind gesagt hast, jawohl, Gott ist immer bei mir. Halleluja. Aber eine Frage und einen Gedanken dürfen wir nicht vergessen. Was habe ich alles gewonnen durch mein Glauben an Jesus Christus? Und was hat er alles auf sich genommen für mich? Beim Abendmahl werden wir daran denken. Vielleicht ist dieses Abendmahl heute eine Einladung für dich, nochmal eine eigene Kehrtwende zu machen. Für mich auch. Eine Kehrtwende in unserer Offenheit, uns von Gott ansprechen zu lassen. Bin ich bereit, dass Gott mich ansprechen darf? Auch wenn es unangenehm ist? Wenn es nicht meinen Wünschen und Zielen entspricht? Gott, ich erlaube dir, rede bitte in mein Leben. Durch andere Menschen, durch Lieder, durch eine Predigt, durch die Bibel, wie auch immer. Rede. Oder direkt, wäre auch cool, mit Namen und so. Oder bin ich bereit, diese ganz große Kehrtwende, eigentlich bewege ich mich von Gott weg. Dann ist heute vielleicht die Einladung für dich da, mach einen U-Turn und wende dich ihm zu. Es gibt kaum eine passendere Möglichkeit dafür, als das Abendmahl. Und dann kommen wir bei uns ja auch nach vorne ans Kreuz, zu Jesus. Vergib mir, dass ich einen falschen Weg eingeschlagen habe. Oder vielleicht auch eine Kehrtwende, so eine schleichende Bewegung. Ich habe mich entfernt von der Gemeinschaft der Christen, die eigentlich doch mein Leben mitgestalten soll, auf mich aufpassen, mein Glauben fördern soll. Heute die Kehrtwende, jawohl, bei aller Unzulänglichkeit, weil es ja Menschen sind, ich wende mich wieder der Gemeinschaft zu, weil du es willst. Heute ist vielleicht die Möglichkeit, so einen U-Turn ganz persönlich durchzuführen. Wir wollen jetzt Gott anbeten mit Halina, ihr könnt schon nach vorne kommen und danach werden wir das Abendmahl feiern. Bei der Anbetung spielt es keine Rolle, ob ihr sitzt oder steht, guckt nicht auf die anderen, wichtig ist, ihr und Gott, fragt ihn, wo ist mein U-Turn heute dran? Worum redest du zu mir? Amen.